wunderschön. Schön, dass ihr noch da seid. 5 Minuten Pause gemacht. Ihr habt noch mal, ja, der Bär hat Fell verloren. Ja, ich weiß. Ich habe den Lasse bei mir sitzen von Greenpeace. Schön, dass du da bist.
Moin, danke, dass
wir machen das, da. Wir machen das heute ganz locker. Lasse war, um fair zu sein, Lasse war auch gestern schon kurz da. Und wir haben schon ein bisschen kennengelernt, aber wir haben noch nicht über das Thema per se gesprochen. Und meine allererste Frage wäre, weil ich diesen Trailer jetzt das 4. Mal gesehen habe, ich habe den Bären gestern gesehen, der war gestern hier im Studio und es sah jetzt ziemlich wackelig aus, um ehrlich zu sein. Es sah nicht aus, als könnte man sich sehr gut bewegen in diesem Bärenkostüm. Wer hat in dem Boot vorne in der Spitze diese letzte Szene gedreht? Weil ich hätte extrem viel Angst gehabt in diesem Bären ist es die Alster?
Nee, das war die Elbe, so ein Nebenkanal.
Es war die Elbe, ja. In die Elbe zu fallen.
Ja, wäre auch blöd, weil der Bär ist ganz schön schwer. Es saugt sich total schnell voll. Also den Kopf kriegst du noch schnell ab. Es ist so ein Fahrradhelm, auf dem dann dieser Kopf gebaut ist. Da drin war Janosch. Janosch ist Aktivist und Taucher bei uns. Der macht so verrückte Sachen gerne. Und es wird dann auch gesichert. Und es ist ein zweites Boot in der Nähe. Und er ist halt in diesem Boot festgebunden. Wir haben lange darüber diskutiert, wie wir das machen.
Drüber diskutiert, ob ihr es macht oder nur wie ihr es macht.
Wir wollten es unbedingt machen, weil irgendwie Boot und Greenpeace, das gehört irgendwie zusammen. Aber ja, das Wie und Wer.
Ich liebe alles daran. Ich bin Greenpeace-Fangirl seit der ersten Stunde und vor allem auch extrem durch Viola tatsächlich und habe immer mal wieder Streams mit euch gemacht und feiere die Art von Greenpeace sehr, wie Demonstrationen umgesetzt werden. Aber das ist schon Next Level, muss ich gestehen. Also ich habe letztes Jahr Viola restreamt, wie sie auf einem Amazon-Gebäude ein Banner entrollt hat gegen Amazon. Die waren da relativ lange und wir haben den Stream gestartet morgens um 5 oder so oder um 6. Da hat sie gemeint, wir sind jetzt da und ich habe nichts angekündigt, nichts, habe mich mit Sophia Katz verabredet und wir haben dann quasi über Fashion und Amazon und Co. geredet und hatten immer mal wieder die Live-Schalte zu einer Greenpeace-Aktivistin Viola, die meisten von euch werden sie kennen. Und heute reden wir über Milchindustrie und generell über, ich muss mal schauen, wie weit wir in der Stunde kommen. Also wir fokussieren uns erstmal auf die Milchindustrie und dann gucken wir, wie breit wir das Thema halten. Ich muss dazu sagen, diesen Talk haben wir schon verabredet vor ein paar Wochen. Und es ist jetzt Zufall, dass mehrere YouTuber tatsächlich auch auf das Thema gerade wieder aufmerksam machen. Wir haben einen Robert Mark-Lehmann, der dir wahrscheinlich auch ein Begriff ist, und einen Aljoscha auch und ein paar andere, die immer mal wieder auf Pelzfarmen aufmerksam machen, auf Schweinemastzuchten und auf Hühnerfarmen und Co. Das Thema ist related heute, da gehen wir auch noch mal kurz drauf ein. Aber wir wollen als allererstes über eure Bärenmarke Papers reden und über Milchindustrie. Ja. Klär uns auf, was steht in diesen Papern im Groben drin? Warum reden wir explizit über die Bärenmarke?
Also Bärenmarke kennt, ich würde wetten, jeder und jede von euch. Es ist, glaube ich, die bekannteste Marke in Deutschland. Ich gab mal so eine Umfrage, 96% der Menschen kennen das.
Echt?
Das ist ja an sich schon mal absurd.
Der Menschen in Deutschland?
In Deutschland, ja.
96%?
Ja, irgendwie, also ich habe noch keinen getroffen, keinen Menschen, der das nicht kennt.
Ich habe dieselbe Umfrage zum Papst mal gesehen, das waren weniger. Das heißt, ich muss die Zahlen checken.
Ja.
Aber in meinem Kopf kennen gerade mehr Menschen in Deutschland die Bärenmarke als den Papst.
Würde mich nicht wundern.
Das ist ja traurig.
Bei mir, da gab es einen Kiosk früher, da stand so eine Figur davor. Daher kenne ich den zum Beispiel, seit ich so 5 bin oder so. Auf jeden Fall, Bärenmarke kennen alle, zahlen auch richtig viel Geld dafür. Im Laden gerne mal 2 Euro oder auch 1,60. Und wir haben uns halt gefragt, was ist da eigentlich für Milch drin? So, und können wir nicht anhand von Bärenmarke erzählen, was alles an der Milchindustrie falsch läuft? Und da läuft halt so einiges falsch. Und der Bär, weil er halt so bekannt ist und so niedlich ist, liefert uns halt irgendwie ein paar Ansätze. Also zum Beispiel haben wir jetzt hier so einen Hänger gemacht. Und ich habe gehört, man munkelt, es gibt Menschen, die gehen in Supermärkte und hängen das da drüber. Und da steht dann drauf, kann man das erkennen?
Das kann man erkennen, ja.
Mogelmarke.
Okay, eine non-violent Aktion.
Genau.
Wie viel hast du mir davon mitgebracht?
Ich habe dir nicht so viele, 5, 6 davon mitgebracht.
Okay, cool.
Es gibt aber Aktionspakete, die können bestellt werden.
Munkelt man?
Und wie gesagt, man munkelt, es gibt Menschen, die machen das dann im Supermarkt. Man munkelt sogar, es gibt SupermarktbesitzerInnen, die das gar nicht so schlecht finden.
Oh!
Genau.
Okay, ich glaube, mehr dürfen wir darüber nicht erzählen, aber also wenn ihr auf das, worüber wir gleich reden, aufmerksam machen wollt, ihr könnt diese wunderschönen Hängerchen bestellen und über 3,8% fetthaltbare Milch hängen. Ich habe mal übelsten Ekel vor Milch, um ehrlich zu sein. Aber das ist ein anderes Thema. Was steht in den Bärenmarken-Papers per se drin?
Alles klar, ja, Bärenmarke. Bärenmarke, man denkt ja so, die Kühe stehen auf der Weide, fressen Gras, sind im Winter irgendwie in einem netten Stall, werden vielleicht mal gestreichelt und sind glücklich und geben so viel Milch, weil sie so glücklich sind. Denen ist aber nicht so. Die Bärenmarke-Kühe, die sind in der Regel im Stall. Es gibt wenige, ganz, ganz wenige Ausnahmen, dass sie mal raus dürfen. In der Regel stehen die im Stall, teilweise sogar ganzjährig angebunden. Das heißt, sie sind wirklich ihr ganzes Leben festgekettet, können sich hinstellen und hinlegen und das war's. So. Und wir haben so eine Abfrage gemacht bei den Molkereien und Bärenmarke war halt eine der Molkereien, die gesagt haben, nee, das erlauben wir unseren Höfen, unseren ErzeugerInnen und auch die saisonale Anbindehaltung, die auch laut unserem Rechtsgutachten ganz klar tierschutzgesetzwidrig ist, wenn sie so ausgestaltet ist, wie Bärenmarke das in der Regel macht. Und das sind nochmal so nebenbei, das ist die Anwaltskanzlei, die die Klimaklage gegen die Bundesregierung vor dem Verfassungsgericht gewonnen hat. Also es sind Leute, die wissen, was sie tun.
Das heißt, Bärenmarke, und wir reden gleich noch generell über die Milchindustrie, weil völlig berechtigterweise kommen gerade Fragen im Chat, so ist das nicht, trifft das nicht auf alle zu. Wir reden heute explizit über Bärenmarke, wir schlagen aber den Bogen noch, wartet's ab. Aber das heißt, die Bärenmarke hat durchgesetzt, dass diese Anbindehalte, heißt das so? Wie nennt man diese Halteform?
Also es gibt Anbindehaltung und dann gibt es verschiedene Abstufungen. Und die ganzjährige Anbindehaltung ist zum Beispiel auch erlaubt. Das ist so das Schlimmste.
Das heißt, es ist in Deutschland, also das, was Bärenmarke macht, ist nichts Illegales.
Man muss dazu sagen, es gibt dieses abstrakte Tierschutzgesetz, wo sowas drinsteht wie, dem Tier darf kein Leid und keine Schmerzen zugefügt werden. Es muss sich einigermaßen artgerecht verhalten können. Und du siehst schon an meiner Wortwahl, es ist nicht so ganz klar definiert. Und dann gibt es so Nutztierhaltungsverordnungen, wo im Detail geregelt ist, wie viel Platz zum Beispiel ein Schwein haben darf. Und das gibt es einfach für Rinder nicht. Das heißt, es gibt sehr viel Spielraum für die Landwirtinnen. Und die Anbindehaltung ist tatsächlich so ganz klar tierschutzgesetzwidrig, dass auch die Bundesregierung gesagt hat im Koalitionsvertrag, wir wollen das abschaffen. Jetzt wird das schon wieder rumlawinert und ein bisschen abgeschwächt mit sehr langen Übergangsfristen. Ob jetzt ein Verbot kommt oder nicht, wissen wir nicht. Ich muss nochmal einen Satz zur Bärenmarke sagen und Anbindehaltung. Man muss fairerweise dazu erwähnen, dass ein Teil der Landwirtinnen das macht, aber ein großer Teil nicht. Aber die das nicht machen, da können wir auch nochmal drüber reden, das ist jetzt auch nicht so, wie man sich die Milchviehhaltung vorstellt.
Wie ist denn so die Norm? Können wir einmal kurz ein Bild zeichnen, wie kann ich mir das vorstellen? Also wie werden Kühe speziell jetzt in der Milchproduktion gehalten? Was für Abstufungen gibt es und was ist so das Herkömmlichste, das Gängigste?
Genau, ich rede jetzt nur über Milchkühe, nicht über irgendwie Bullenmast oder Kälbermast oder Exporte und was es alles für schreckliche Dinge gibt. Das Normale ist so ein Offenfront-Laufstall, heißt das. Das ist so das, was sich durchgesetzt hat. Das heißt, du hast einen sehr großen Stall mit 100, 200 Plätzen, manchmal auch noch mehr. Und an der Seite sind die Wände quasi offen. Die können mit Plan zugemacht werden. Hat den Vorteil, dass der Wind durchkommt. Die Kühe mögen es eher kälter. Die haben dann so eine kleine eine Liegebucht, die aber meistens nur mit so einer Gummimatte, wenn überhaupt, ausgestattet ist. Dann hast du so Vollspaltenböden und dann hast du vorne halt quasi den Futtertisch, nennt man das. Mhm. Können sich ein bisschen bewegen, hört sich besser an, als es ist. Du hast halt sehr viele Kühe auf sehr engem Raum, weil eben zum Beispiel nicht festgelegt ist, wie viel Platz pro Kuh vorgehalten werden muss.
Wieso gibt es das bei Schweinen, aber nicht bei Kühen?
Das ist eine Entscheidung der Politik. Also es gibt eben diese Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung zum Beispiel für Schweine. Und bei Rindern versuchen wir das durchzusetzen. Und auch da steht im Koalitionsvertrag, wir wollen das machen, hat die Regierung am Anfang gesagt vor 2 Jahren. Und jetzt sehen wir schon, da kommt nichts. So, weil eigentlich müssten jetzt spätestens anfangen, um noch vor Ende der Legislatur an, das ja, in Kraft treten zu lassen.
Wer wäre dafür zuständig gerade?
Das ist der Landwirtschaftsminister, der kann das zusammen mit den Bundesländern machen. Er hat halt relativ wenig Interesse, das zu tun, wie es scheint. Man munkelt, dass Cem Özdemir Ministerpräsident in Baden-Württemberg werden will. Und da gibt es halt sehr viel Milchhaltung, sehr viel AnbinderhalterInnen und da will er es sich nicht verscherzen. Dazu kommt, dass die Milchindustrie die zweithöchste Wertschöpfung nach Fleisch ist im Landwirtschaftsbereich. Also da werden knapp 30 Milliarden Euro im Jahr umgesetzt. Das heißt, die haben Power, die haben richtig was zu sagen.
Aber ist Cem Özdemir nicht sogar bei den Grünen?
Der ist bei den Grünen.
Das ist ja ganz schön deprimierend.
Sag mal, ja.
Also ich meine, wenn es jetzt irgendwas wäre, was sowieso blockiert, okay, aber als grüne Wählerin tut mir das ja jetzt wieder doppelt weh, so.
Mir genauso.
Also es ist ja, also okay, das ist jetzt so ein winziger Exkurs, aber glaubst du, man könnte sowas machen wie, keine Ahnung, Legislaturperiode verlängern, sodass einfach mehr Zeit ist, oder ist das einfach eine riesige Industrie mit einer riesigen Lobby, wogegen man nicht ankommt, auch als, also wenn nicht die Grünen, wer denn dann? So, außer die Tierschutzpartei, aber bis die in der Regierung ist, da leben wir nicht mehr. So, also was für eine Handhabe haben wir auf politischer Ebene?
Du hast halt als Landwirtschaftsminister, als ein Cem Özdemir, hast du richtig knallharten Gegenwind. Das muss man so zugeben. Alles, was er macht, was den Status quo irgendwie ändert, was signifikante Verbesserungen mit sich bringen würde, übersetzt, Produktionskosten werden erhöht, VerbraucherInnenpreise würden eben auch steigen, in den meisten Fällen, das ist schwer durchzusetzen. Da brauchst du schon eine richtig krasse Motivation, und da denke ich eben, mittlerweile ist es relativ offensichtlich, der will es sich nicht verscherzen mit den WählerInnen, der will halt Ministerpräsident in Baden-Württemberg werden. Und der lässt eher so, weißt du, wie Merkel zuletzt. Sie hat ja auch immer so ein bisschen die Leute machen lassen und am Ende vielleicht ein bisschen gesprochen. Da ist er sehr zurückhaltend. Und das ist das, was wir als Greenpeace kritisieren. Wir haben einen ganz guten Draht zu ihm und sagen das auch so ganz klar. Es wird halt nur nicht so wirklich besser.
Das ist eigentlich eine schöne Überleitung zu der Arbeit von Greenpeace. Magst du uns einen ganz kurzen Überblick nochmal geben? Wie arbeitet ihr und auf welchen Ebenen seid ihr aktiv?
Wir sind auf verschiedenen Ebenen aktiv. Also wir denken, ich unterteile das mal so in drei Säulen. Wir denken einerseits immer die VerbraucherInnen mit. Da reden wir von Mindsets. Wir müssen halt auch den Leuten ein bisschen verklickern, worauf sie achten sollen. Und wir nutzen auch die VerbraucherInnen als Hebel gegenüber zum Beispiel der Industrie. Das ist der zweite.
Was heißt das? Also hast du ein praktisches Beispiel dafür?
Ja, wir haben zum Beispiel vor ein paar Jahren eine Kampagne gemacht gegen Edeka und haben gesagt, ey, wir wollen Transparenz, ihr sollt aufhören, auch Billigfleisch zu verkaufen, wir müssen Commitment machen. Und dann haben wir halt so Aktionen an Supermärkten gemacht und haben die in so, ja, was soll ich sagen, in so Schweineställe quasi verkleidet. Und dann gehen halt die VerbraucherInnen rein und wundern sich, wie Edeka, das ist doch dieser Premium-Supermarkt, ich habe erwartet, die verkaufen besseres Fleisch. Und so haben wir halt einen Hebel, dass wir denen richtig wehtun. Und wir bleiben halt so lange am Ball, bis die sagen, okay, wir machen das jetzt, weil es wird uns irgendwann zu teuer, unser Image ist uns zu viel wert. Das ist da, wo wir dann die VerbraucherInnen mitnehmen und halt auch die Medien. Also genau, erste Säule sind die VerbraucherInnen, die nutzen wir und die klären wir auch auf, machen Mindset-Arbeit. Dann sind wir bei der Industrie, das ist sehr breit gefasst. Das kann eine Molkerei sein wie bei Bärenmarke, das kann der Handel sein wie Edeka. Und die dritte Säule ist eben die Politik. So, und dann gucken wir halt immer, wie kann das eine den anderen irgendwie beeinflussen? Also wie kann ich zum Beispiel, um mal bei dem Ding Edeka zu bleiben, wir haben da diese Haltungsform gefordert, dass sie das als Sektor einsetzen, dass sie ihr Fleisch markieren und sagen, das ist Haltungsform 1, 2, 3 oder 4, so als erster kleiner Schritt, und haben damit Druck auf die Politik gemacht, die jetzt auch so ein Kennzeichen einführt, was dann verpflichtend ist. So versuchen wir halt irgendwie zu agieren, ganz grob gesagt. Und wir machen halt Aktionen, damit wir eben auf diese Themen aufmerksam machen.
Medien nutzen finde ich einen spannenden Aspekt tatsächlich. Also machen wir ja auch, wir machen ja auch Aktionen, man kriegt auch immer wieder Greenpeace-Aktionen mit. Wir werden in die Greenpeace-Arbeit wahrscheinlich nächstes Jahr ein bisschen einsteigen. Das haben wir dieses Jahr nicht geschafft, weil ich euch super gerne als Zuschauer da einmal mitnehmen würde. Wie wird man überhaupt Greenpeace-Aktivist? Wo kann man sich engagieren? Was für Trainings absolviert man so? Also ich würde euch gerne ein bisschen mit hinter die Kulissen nehmen, soweit das okay ist für Greenpeace. Das machen wir nächstes Jahr, gehen wir nächstes Jahr ein bisschen an, dass wir da auch auf die Arbeit noch ein bisschen mehr eingehen. Bärenmarke Papers.
Ja.
Was für Wellen hat das geschlagen? Beziehungsweise, wie findet so eine Kampagne statt? Was ist da, was stehen da wirklich für wichtige Punkte drin? Und inwiefern merkt ihr dann Auswirkungen tatsächlich?
Also wir haben so sehr low-level angefangen, haben erstmal den ganzen Sektor so ein bisschen angesprochen, haben so Umfragen gemacht. Genau, wie sehen eigentlich die Höfe aus, von denen eure Kühe kommen? Und damit wir auch nicht so wie irgendwie so aus dem Busch kommen, Busch springen und sagen, hier, ihr seid böse, sondern dass wir erstmal sagen, was wollen wir eigentlich von euch? Und wenn die das dann nicht umsetzen, dann agieren wir halt. Und das ist eben bei Bärenmarke der Fall gewesen. Wir haben denen ganz klar gesagt, was wir erwarten. Die haben gesagt, so und so sieht's aus und so bleibt es auch. Und dann fangen wir eben an zu gucken, wie können wir eigentlich auf das Thema aufmerksam machen? Wie können wir es hochziehen? Und dann wie das Video, was wir alle am Anfang gesehen haben, sowas planen wir dann. Wir machen Aktionen, wir machen sowas wie Rechtsgutachten zum Beispiel, was total trocken ist und so viel Geld kostet, aber eben total wichtig ist.
im Vergleich Bezug auf Bärenmarke, gab es da was? Habt ihr da irgendwas in Auftrag gegeben?
Ja, wir haben ein Rechtsgutachten in Auftrag gegeben bei dieser Kanzlei, die eben auch diese Klimaklage gewonnen hat. Und die gucken sich den Sektor als Ganzes an. Und das können wir aber auch auf Bärenmarke anwenden, weil die machen einfach das, was Standard ist, auch in der Industrie. Und legen halt ganz klar da irgendwie Thema Qualzucht, Thema irgendwie sowas, Enthorn der Kälber, diese Anbindehaltung. Und legen halt da, warum und inwieweit das halt tierschutzgesetzwidrig ist. So, und damit kommen wir halt.
Was aber normalisiert ist in der Industrie.
Das ist absolut der Standard, ja.
Aber es ist tierschutzwidrig.
Ja. Wobei zum Beispiel bei dem Kälber-Enthorn, das ist, musst du dir so vorstellen, da kommt das Kalb, das ist noch sehr klein, vielleicht 4, 5 Wochen. Es hat nur so eine Hornanlage, das Horn ist noch nicht da. Und dann wird mit so einer Art Lötkolben, ein paar hundert Grad heiß, das weggeödet. Und es ist eigentlich verboten, aber es gibt eine Sonderklausel im Tierschutzgesetz, das ist erlaubt, weil die wirtschaftlichen Interessen so groß sind. Also und es muss noch nicht mehr betäubt werden.
Das heißt, im Tierschutzgesetz haben wir eine Klausel, die Wirtschaft über Tierwohl stellt.
Das wird da nicht so deutlich formuliert, aber ja, das steht da drin.
Weil Verletzungsgefahr im weiteren Verlauf zu hoch ist? Oder warum werden Kälber enthornt?
Das ist ein Argument und es ist auch nicht ganz von der Hand zu weisen. Also wenn die Kühe Hörner haben und alle Kühe haben Hörner, man denkt ja immer nur die Bullen, aber nein, alle Kühe haben Hörner. Das ist eine Handlingsfrage, das machen ja auch ganz viele mit Hörnern. Und das Zweite ist aber wirklich, wenn die Kühe Hörner haben, dann brauchst du ein bisschen mehr Platz im Stall. Also kostet es mehr pro Liter Milch, die Kühe mit Hörnern zu halten. Die Hörner sind aber super wichtig. Das sind so Kommunikationsorgane sozusagen der Kühe. Also anhand der Hörnerstellung kommunizieren die miteinander. Das heißt, auch da hast du wieder so einen Punkt, du nimmst den artgerechtes Verhalten. Aber es ist eben legal.
Wenn ihr an Kühe denkt, an weibliche Kühe, stellt ihr euch die mit Hörnern vor oder ohne? Mal Hand aufs Herz. Weil wenn ich an eine Kuh denke, denke ich immer an eine Kuh ohne Hörner. Immer. Ist das, weil ich, also das ist das, also ich meine, die Kuh ist sowieso ein domestiziertes Tier und es ist ein Nutztier. Die wenigsten Leute halten sich Kühe als Haustiere.
Wahrscheinlich, ja.
Und es ist eine Züchtung, also gerade unsere Milchkühe sind ja hart verzüchtet. Und das Enthornen ist ein Standard in der Industrie. Und wenn du mir jetzt sagst, ich wusste das, ja, es ist nicht, ich wusste das, aber ich habe trotzdem in meinem Hirn ein festgebranntes Bild, dass eine Kuh keine Hörner hat. Also mein Hirn ist gebrainwashed von der Industrie. Das ist schon ganz schön traurig, wenn man sich das mal so bewusst macht, ne?
Also wir kaufen ja manchmal Fotos an, ne? Dass wir Fotografinnen, manchmal selber schicken wir die irgendwo hin, aber oft kaufen wir Fotos auf, die wir dann verwenden. Und es war gar nicht so einfach, Fotos zu finden, die wir nutzen können, wo die Kühe Hörner haben.
Woher willst du die auch kriegen, ja, ne? Also wo, also es gibt, natürlich gibt es Lebenshöfer und so, aber die züchten ja auch nicht aktiv nach oder sonst was. Also wo willst du das auch herkriegen?
Ne?
Also
es gibt, ne, so, es gibt halt Verbände wie Demeter, so, wo das Vorgabe ist. Und traurigerweise in der Anbindehaltung hast du manchmal auch noch Hörner, weil die sind ja sowieso festgebunden und die sind dann auch nicht gefährlich. Absurderweise. Es ist, und das finde ich ganz interessant, weil wir ja vorhin über Marc Lehmann sprachen. Die schlimmsten Bilder kommen so irgendwie aus der Geflüge- und aus der Schweinemast und aus der Fäckeraufzucht. Und bei Kühen hat man ja immer so ein Bild, wenn man so drüber nachdenkt, das sieht eigentlich alles gar nicht so schlimm aus. Ja. Und ich war jetzt in sehr vielen Ställen, also auf Höfen. Und es ist auch so, von außen sieht das alles weitestgehend okay aus. Aber denen geht es eigentlich fast genauso dreckig wie den Schweinen. Vieles passiert halt mit Fruchtbarkeitsstörungen, mit Stoffwechselerkrankungen. Dass sie Klauenerkrankungen haben, dass sie irgendwelche Hautabschürfungen haben. Du siehst es halt nicht. Und sie sterben halt total früh daran. Kennst du das?
Ich hatte letztens von einem Jahr oder so ein Gespräch mit einer Verwandten, die auch meinte, sie hat sich so einen Hof angeschaut, so eine Milchaufzucht von irgendeinem Bekannten. Also ich weiß gar nicht, wie sie darauf kam. Und die, ich habe noch so einen Satz im Kopf, wo sie meinte, es ist eigentlich total schön da, weil die Kühe gehen auch ganz freiwillig in diesen Molkestand, weil die kriegen dann das Essen. Und wenn der Molkestand aufgeht, dann wissen die genau, dass sie da reinlaufen können. Und dann ist es wie so ein Fließband. Aber die gehen da total freiwillig, gehen die da rein.
Ja, der Euterplatz, ne? Das für die. Ja. Also ich war neulich auf dem Hof, die melken jetzt sogar schon dreimal am Tag. Weil die Kuh im Jahr ungefähr 13.000, man misst das eigentlich ein Kilo, aber es ist genauso viel wie Liter, 13.000 Kilo.
13.000 ja. Liter.
Und 2 Monate im Jahr ist sie sogar, gibt sie sogar gar keine Milch, weil da wird sie quasi trockengestellt, bevor sie kalbt. Das heißt, an 300 Tagen gibt sie 13.000 Liter. Und das ist halt irre. Und das muss halt raus und das tut weh. Und deswegen kommt die da hin. Und natürlich werden die von Anfang an darauf getrimmt. So, ne? Die kriegen dann Futter und sie wissen,
wenn
die
da... einfach, ne?
Ja, genau.
Okay, so das war jetzt mal minimale Basics. Lass uns nochmal zurück explizit zur Bärenmarke kommen. Jo. Das heißt, ihr seid auf die zugekommen, ihr habt mit Bauern explizit von der Bärenmarke auch gesprochen, also seid ihr auch ins Gespräch gegangen?
Nee, also ich habe mit der Geschäftsführung gesprochen, ich habe auch den CEO getroffen, die haben mich mal eingeladen, bevor wir so richtig losgelegt haben.
Die Bärenmarke hat euch als Greenpeace eingeladen? Ach, witzig.
Die wussten da noch nicht, dass wir die angehen werden.
Aber das kann man sich nicht denken, oder?
Ja, es gibt auch noch andere Marken, ne, die nicht viel besser sind. Und ich glaube vor allem, also man muss dazu sagen, die Molkereien merken, sie kommen unter Druck. Vor allem wegen der Klimafrage, können wir vielleicht nachher nochmal drüber reden. Und das heißt, sie wollten uns, glaube ich, so ein bisschen umarmen und zu Tode drücken, damit wir irgendwie da nichts machen. Also sie haben versucht, mich zu überzeugen, wie gut sie sind.
Wie probieren die das? Also was wird dann da als Argument genommen, warum sie eine tolle Marke sind?
Also die erzählen dir dann, die sind super effizient und sie sparen ganz viel Treibhausgasemissionen ein und wie gut es den Kühen geht. Und sind aber auch zum Teil sehr perfide dabei. Die sagen dann zum Beispiel, wir sparen ja schon, 10% Treibhausgasemissionen ein. Fragst du, okay, wie macht ihr das? Kommt raus, es ist immer pro Kilo gerechnet, also oder pro Liter Milch. Das heißt, sie produzieren noch mehr Milch und das ein bisschen effizienter, dass du dann pro Kilo als Einheit...
Oh mein Gott, wie perfide!
Aber absolut wird es halt immer mehr. Und
das ist wie der Hamburger Flughafen, der sagt, er ist klimaneutral.
Sagt er das?
Der sagt das, aber weißt du warum? Der rechnet die Flüge raus. Der Flug... Ja, geguckt. Der Hamburger Flughafen sagt, er ist klimaneutral. Aber nur das Flughafengebäude, nicht die Flüge.
Alles klar.
Ist geil, oder? Aber warum läuft das nicht unter Verbrauchertäuschung? Das ist mir wirklich ein Rätsel, wie das als Argument genommen werden kann.
Die wurden sogar mal verklagt wegen Verbrauchertäuschung, also Bärenmarke, weil die haben gesagt, die haben ihre Milch Alpenmilch genannt. Und dann hat die Verbraucherzentrale irgendwann geklagt und hat gesagt, sag mal Leute, wo fangen denn für euch die Alpen an? Weil die sind so... Rheinland-Pfalz, Hessen, ja. NRW und dann mussten die das runternehmen. Was die jetzt halt machen, also wenn du dir anguckst, was hier draufsteht, vollmundig cremiger Geschmack und so, da ist nichts.
Es ist gar keine Kuh mehr drauf auch, ne? Die werben ja nur mit dem Bären.
Also du darfst sehr viel behaupten, solange es keine falsche Tatsachenbehauptung ist.
Okay.
Und Bärenmarke ist halt eine der größten Molkereien, also dahinter steckt Hochwald, das ist der Name der Molkerei, die verschiedene Produkte haben. Bärenmarke ist halt so die bekannteste von denen. Und was halt auch so spannend ist, weswegen wir das Mogelmarke nennen, erstens, sie behandeln ihre Kühe halt genauso schlecht wie alle anderen und in unseren Augen eben zum Teil tierschutzgesetzwidrig. Und das Zweite ist, sie gaukeln den Leuten halt vor mit das Beste aus der Milch. Alle haben noch diesen Bären vor Augen, der früher über die Weide lief. Man denkt, man kauft ein Premiumprodukt. Und wir haben auch Leute vor Supermärkten angesprochen, alle denken, ja, nee, ich kaufe hier was Gutes. Es ist halt, und das haben wir nachgewiesen, exakt dieselbe Milch, die bei Aldi für einen halben Preis verkauft wird.
Also kommt auch von Hochwald oder ist von der Art her, oder was meinst du mit ist exakt dieselbe?
Also es gibt hier so ein Milchstempel, ist dieses Ovale. Da steht ein Code drauf vom Produktionsstandort. Und wir haben das nachgewiesen, das kann man auf unserer Seite alles nachlesen. Es gibt diesen Produktionsstempel, gibt es dann auch auf der Aldi-Milch. Die heißt ja, glaube ich, Milsani oder so.
Ja, Milsani, genau.
Ja, genau.
Das sagt mir sowas.
Und das heißt, es ist exakt dieselbe Milch aus demselben Werk von denselben Landwirtinnen. Das eine geht halt für 1,60, 1,80 über den Tisch und das andere geht dann für, keine Ahnung, 80, 90 Cent über den Tisch. Und weil wir sicher gehen wollten, haben wir auch noch einen Test gemacht. Du kannst, das hat die Verbraucherzentrale auch gemacht, die Fettsäuremuster analysieren. Und dann sind die Muster halt sehr ähnlich. Einerseits von den verschiedenen Milchen, das haben wir nachgewiesen. Und wir haben nachgewiesen, dass die Kühe da eben mit sehr viel Kraftfutter und Maissilage gefüttert werden und nur ganz wenig Gras. Das heißt, es ist absolute Billigmilch und den VerbraucherInnen wird erzählt, das ist was Gutes.
Da sind wir eigentlich schon beim Thema Marketing, worüber wir da reden müssen. Also wir haben schon ansatzweise über Verbrauchertäuschung geredet. Wir haben ich habe ein schönes Pendant auf Influencer-Basis. Jeder zweite Influencer verkauft irgendwelche Proteinshakes oder Energy-Drinks oder so. Und ich habe in dem Bereich gearbeitet. Ich habe im Marketing gearbeitet für eben genau diese Marken. Ich habe Amazon-Werbung gemacht.
Ja.
Und da habe ich genau diese Produkte gehabt und es war alles die identische Produktionsfirma. Es kommt alles aus demselben Laden, es wird ein bisschen anders gelabelt, manchmal wird noch ein anderer Artikel verwendet, aber auch nur manchmal, ganz oft haben sie einfach dieselbe Verpackung. Aber sie können es aufgrund von einem geschickten Marketing zu Preisen verkaufen, die trotzdem das identische Produkt betreffen. Was ich faszinierend finde.
Genau, du bezahlst eigentlich nur die Verpackung.
Du bezahlst den Bären.
Weil die anders ist, genau.
Du bezahlst den Aufdruck dieses Bären.
Richtig.
Was mir aber ein Rätsel ist, warum das funktioniert, um ehrlich zu sein. Also wenn ich an Milch denke, denke ich eben eigentlich eher an Kühe. Dass es Bärenmarke im Marketing geschafft hat, einen Bären zu etablieren bei einem Milchprodukt, finde ich schon fast wieder bewundernswert, muss ich gestehen.
Ja, das war aber Zufall. Also weil es Bärenmarke war eine Schweizer Molkerei aus Bern. Und das Maskottchen von Bern ist eben der Bär. Dann hat Nestlé das gekauft und irgendwann hat Hochwald diese Markenrechte gekauft. Und der Bär hat sich von Anfang an, das ist ja über Jahrzehnte aufgebaut worden, ne? Das hat sich dann irgendwann etabliert und wurde halt immer weitergetrieben. So, und es gab diese eingängliche Melodie, die eher so die Generation Ü40 noch kennt. Und dieser Bär ist einfach irgendwie, weil das so absurd ist, vielleicht nicht wegzudenken.
Für mich ist es eine perfekte Fortsetzung vom Ursprung Milch, so aus den 60er, 70er Jahren, wo wir alle über Werbung eingebläut bekommen haben, wie wichtig Milch für unsere Zähne ist und Kalzium und wie hart es eigentlich gepusht werden musste über Subventionierung und Abkaufen von der Regierung von Butter und Co., um überhaupt etabliert zu werden im Markt. Und das, für mich ist die Bärenmarke so der Inbegriff der Spitze des Marketings der kompletten Geschichte der Milch, um ehrlich zu sein. Und es funktioniert, weil sich die Leute auf einem Level verarschen lassen, dass sie es auch noch deutlich teurer verkaufen können als das identische Produkt bei Lidl und Aldi.
Nicht nur identisch, sondern es gibt Biomilch mit Weidehaltung, die deutlich günstiger ist. Ich habe gestern noch mal geguckt, bei Rewe gibt es halt diese für 1,20 Bio- und Weidemilch. Das heißt, wir sagen ja auch immer, ne, ey Leute, es gibt gerade bei Milch, gibt es so tolle, günstige, pflanzliche Alternativen. Aber wenn du Milch trinken musst, weil du oder willst, so, ne, wenn das für dich so wichtig ist, dann kauf doch wenigstens Weide- und Biomilch. Und vor allem weniger. Du musst nicht so einen Quatsch kaufen.
Das ist eigentlich die schönste Begründung auf die Frage, die vorhin im Chat stand, warum gerade Bärenmarke, weil sie schon irgendwo die Spitze des Eisbergs ist, Verbrauchertäuschung beinhaltet, die schlechte Bedingungen beinhaltet und einfach, ja, dass es einfach Alternativen gibt, mal abgesehen von veganen Alternativen. Es gibt einfach Alternativen, die ein bisschen weniger Leid verursachen und noch günstiger sind.
Genau. Und wir haben ja bisher auch echt nur die Spitze des Eisberges irgendwie besprochen. Also auch, denk zum Beispiel an die Landwirte und Landwirtinnen. Das sind ja Menschen, die teilweise Schulden für die nächsten 30 Jahre aufgenommen haben. Die bekommen ja auch nicht mehr Geld für diese Milch. Also die bekommen dann, jetzt gab es halt wegen des Angriffskrieges in Russland sehr hohe Preise, aber in der Regel ist es kaum kostendeckend.
Magst du uns, kannst du was über Preise sagen? Wie viel kostet das? Wie viel läuft, wo läuft das Geld denn hin, was diese machen?
Genau, also die habe ich gestern gekauft, die kostet 1,60 und es schwankt halt immer ein bisschen, die Preise sind wieder ein bisschen gesunken. Aber nehmen wir jetzt mal diese 1,60, dann kriegt, Bauer Heinz jetzt hier, der irgendwie seinen Betrieb hat mit 150 Kühen irgendwo in Rheinland-Pfalz, kriegt pro Liter ungefähr derzeit 45 Cent.
Von den 1,60,
45 genau. Cent. Mhm. Und das schwankt halt extrem, geht manchmal runter auf 30 Cent, irgendwie vom Jahr war es hoch bei 60, jetzt aktuell, nee, jetzt ist es wieder 40 Cent an. Und das kriegt er davon. So. Und dann hast du ein bisschen Verpackung, ein bisschen Logistik, ein bisschen Verarbeitung. Der Handel, also die Supermärkte machen natürlich auch ihren Schnitt. Aber das meiste Geld hier macht halt die Molkerei. So, die Molkerei diktiert den Landwirtinnen, was sie denen zahlen. Das funktioniert tatsächlich so, dass die Milch abnehmen. Und teilweise erst einen Monat später sagen, das kriegst du übrigens für den Liter Milch.
Wie funktioniert das?
Das sind so komische Verträge. Das nennt sich dann Abnahme- und Andienpflicht. Und die Molkerei funktioniert so. Die verkaufen halt wie Bärenmarke sehr teuer, die Produkte selber zu verkaufen über den Handel. Dann machen sie für die Eigenmarken der Supermärkte, also diese Billigmilch von Aldi, das ist dann eben auch diese Bärenmarke Milch, verkaufen sie für den Handel. Und die dritte Sparte ist der Export. Und der Export ist letzten Endes das, was den Preis definiert, den die Bauern und Bäuerinnen dann bekommen. Und der Export ist immer ganz niedrig, weil da konkurrierst du halt mit der ganzen Welt. So, und es gibt gerade in Deutschland eine Überproduktion. Also wir haben einen Selbstversorgungsgrad von so 120%. Also wir produzieren 20% mehr Milch, als wir aktuell konsumieren, obwohl wir so viel konsumieren. Nämlich ungefähr 1 Liter Milch am Tag pro Person, umgerechnet in Butter und Käse. Und trotzdem haben wir halt so viel. Und weil der Preis auf dem Weltmarkt meistens niedrig ist, kriegen halt die Landwirte und Landwirtinnen auch so wenig.
Warte mal, Entschuldigung, ich bin noch hängen geblieben. Jeder, also statistisch gesehen, esse ich am Tag und trinke ich 1 Liter Milch am Tag?
Du, das Baby, die Veganerin.
Aber da müssen ja Menschen, also ich trinke ja keine Milch. Also es gibt Menschen, die mehr als 1 Liter pro Tag an Milchprodukten konsumieren.
Genau, es liegt halt für Butter brauchst du gerne mal 15, also für 1 Kilo Butter brauchst du gerne mal 15 bis 20 Liter Milch. Für je nach Käse, Bergkäse, der lange gereift ist auch. Das heißt, so hast du ganz viel. Und natürlich wird eben auch gerne mal in der Industrie ganz viel verwurstet. Also wenn du Schokolade isst, in der Regel ist da Milch drin. Und so kommen halt diese Beträge zustande. Es ist viel. Es sind
wirklich sehr viel. Über Fleisch reden wir noch gar nicht.
Nee,
da geht nochmal eine ganz andere Dimension.
Und deswegen war es uns auch so wichtig, dazu zu arbeiten, weil mit Milch, um mal kurz auf die Klimageschichte zu kommen, Kühe emittieren Methan. Das ist einfach so, da sind so Mikroben im Pansen, die halt aus diesem Gras letzten Endes das umwandeln und dabei entsteht Methan. Und Methan ist deswegen so interessant, weil Methan sich nach 12 Jahren aus der Atmosphäre wieder abgebaut hat. Das heißt, die Tonne Methan, die ich heute emittiere, ist in 12 Jahren weg. Die Tonne CO2, die ich heute emittiere, ist viele 100 Jahre da. Das heißt, wenn wir die Methanemissionen signifikant senken, und da hat nun mal die Kuh den größten Anteil, dann kaufen wir uns Zeit, um auf die Klimakrise zu reagieren und uns anzupassen und letzten Endes senken wir damit die Erderwärmung. Deswegen ist es so wichtig.
Das heißt, Milch nicht zu konsumieren, heißt gleichzeitig Umweltschutz zu betreiben.
Ja.
Das heißt, selbst wenn es mir egal ist, wie diese Kühe und Rinder oder generell unsere Nutztiere gehalten und ausgebeutet werden, wenn mir Klimawandel und Umweltschutz am Herzen liegt, kann ich aus der Konsequenz eigentlich keine Milchprodukte mehr konsumieren.
Genau. Ich würde eine kleine Einschränkung einschieben, weil es gibt so Zielkonflikte. Es gibt Standorte, wo du nicht wirklich Ackerbau betreiben kannst. Irgendwie auf der Alm oder auch so Böden, die einfach so schlecht sind. Da kannst du eigentlich nichts außer Gras anbauen. Da lohnt es sich schon auch weiter Kuhhaltung zu betreiben, weil damit stellst du halt Ernährungssouveränität her und eben auch du produzierst letzten Endes Lebensmittel, wo sonst nur Gras wächst. Also so, das ist dann, das eine ist eine ethische Frage, will ich überhaupt gar nicht mehr Tierproduktion? Und das andere ist quasi so eine Frage des Umweltschutzes, Biodiversität und Klima.
Finde ich schön, dass Greenpeace da Abstufungen macht. Ich bin ursprünglich nicht vegan-vegetarisch geworden wegen Tierethik, sondern wegen Umweltschutz. Und ich weiß, dass ich da einige im Chat von habe. Und es gibt nun mal Menschen, die kriegst du über die Tierethik nicht. Auf der anderen Seite ist es aber ein riesiges Umweltschutzthema. Und ich finde Greenpeace deswegen so schön, weil sie da Abstufungen machen, die wir, glaube ich, auch in der Kommunikation brauchen. So, als ich das erste Mal mit euch über Bärenmarke geschrieben habe, war die Formulierung in der E-Mail auch irgendwie, geht nicht darum, dass wir Leute überzeugen, gar keine Milch mehr zu trinken, sondern auf eine Problematik aufmerksam zu machen, die sicherlich ein höheres Ziel hat, aber nicht unbedingt hart dieses Veganismus-Thema propagiert, wovon sich viele Menschen so unglaublich angegriffen fühlen. Ich finde die Differenzierung schön, tatsächlich. Auch wenn das Grundziel.
Das Ding ist auch, wenn wir jetzt so eine vegane Kampagne machen würden, wir nehmen uns sofort aus der Debatte. Also erstens gibt es ja andere Organisationen, die das quasi abdecken. Ich glaube nicht, dass wir da die Besten sind, das dann auch zu tun. Und wir haben ja tatsächlich bei uns im Team VeganerInnen und auch bei den ganzen AktivistInnen sind sehr viele VeganerInnen, die uns auch zum Teil richtig böse kritisiert haben, weil sie gesagt haben, ey Leute, ich kann auch jetzt hier nicht quasi Weidemilch bewerben. Mhm. Und dann haben wir es halt erklärt, ne? So strategisch macht das halt Sinn. Und die Leute haben erstmal überhaupt gar keine Ahnung, was das Problem mit Milch ist. Und deswegen müssen wir so ein bisschen low-level reingehen. Und natürlich ist das Ziel wirklich massiv runterzugehen und erstmal das mitzunehmen, was man irgendwie schnell machen kann. Und auch sowas wie die Anbindehaltung, was einfach nur pervers ist, dass man das halt schnell irgendwie rausnimmt und verbietet.
Ich glaube, an dem Punkt können wir auch einmal noch kurz auf dich wirklich persönlich zu sprechen kommen, weil wir haben dich noch gar nicht vorgestellt.
Stimmt.
Lasse, du bist bei Greenpeace. Lebst du vegan?
Nee, ich bin tatsächlich sehr anschlussfähig bei den Bauern, mit denen ich mich sehr oft treffe, den Bäuerinnen. Was wir machen mit meiner Familie ist solidarische Landwirtschaft. Also ich esse tatsächlich fast keine Milchprodukte. Das irgendwie bin ich sehr schnell umgeschwenkt auf Hafer. Und wir bekommen zum Beispiel einmal die Woche dann eben vor allem Gemüse, manchmal ein bisschen Obst. Wenn du willst, eben Milchprodukte von so einem Demeterhof, wir halt nicht. Aber wir bekommen als 5-köpfige Familie diese 350 Gramm Fleisch. Und das ist so das, was wir uns quasi gönnen, mehr oder weniger. Und das finde ich, das kann man kritisieren. Irgendwie, das ist halt so, was wir aktuell auf jeden Fall noch so machen.
Solidarische Landwirtschaft heißt das?
Ja,
das. Wie kommt man dahin?
Also das gibt es sicherlich auch in Berlin, das ist meistens so um große Städte angesiedelt. Das heißt, da ist ein Hof, das ist meistens auch ein Demeterhof oder was ähnliches. Und die betreiben eben Landwirtschaft so, wie man sich das vorstellt. Super extensiv, also wenig intensiv. Die haben nur so viel Fläche oder nur so viele Tiere, wie sie auf der Fläche bewirtschaften können. Die haben halt diesen Kreislauf, dass sie alles anbauen, was irgendwie geht. Und dann isst du halt auch im Winter sehr viel Rüben und rote Beete. Und das ist das, was wir seit 2016 machen. Und wenn man sich darauf einlässt, ist es eigentlich ziemlich cool. So, und dann kommt halt ab und zu zum Beispiel dieses Fleisch, ne, diese 350 Gramm die Woche. Und das ist dann so dieses, was man sich dann mal so gönnt. So.
Ich kenne das von Köln tatsächlich. Ja. Die sogar, also da ist es auch ein Bauer und der fährt das selbst noch rum. So. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Das ist quasi ein monatlicher Preis, den man zahlt. Und dann schickt er dir das, was er hat, was er gerade angebaut hat, wie du schon meintest. Also es ist super saisonal, es ist super regional. Und man kann sich da, wenn man möchte, selbst engagieren. Also ich weiß, dass ich eine Freundin hatte, die in Köln da selbst mit den Bauern rumgefahren hat und die Pakete verteilt hat.
Ja, es gibt übrigens auch Aufrufe.
Cool. Ja, genau.
Hier Leute, Möhrenernte kommt rum oder genau. Zwiebelernte oder so.
Also ist natürlich, also man kann sich fast also in Köln könnte man sich aussuchen, wie viel Aufwand man da betreiben will oder ob man einfach nur diesen monatlichen Betrag zahlt und das Paket geliefert bekommen haben will. Ist ganz cool. Nennt sich solidarische Landwirtschaft. Schaut mal, ob es bei euch in der Gegend gibt. Finde ich sehr, sehr geil. Müsste ich für uns tatsächlich auch mal schauen. Ich koche nicht so gerne.
Ja, man muss irgendwie, ne? Also, weil wenn du nicht kochst, dann hast du echt ein Problem.
Pizza geil.
Aber was daran so richtig toll ist, du musst dich mindestens für ein Jahr committen. Mhm. Und das heißt, der Betrieb, der Bauernhof, der weiß halt genau, was er hat an Kapital und kann halt arbeiten. Und jetzt zum Beispiel diesen Sommer war es zum Teil richtig dünn wegen der Dürre. Ja. Trotzdem zahlst du einen monatlichen Beitrag. Und dadurch können die aber auch viel langfristiger planen. Und das ist ja das, was den meisten Landwirten und Landwirtinnen fehlt. So, du musst irgendwie das jetzt verkaufen, egal für welchen Preis, weil die Ernte wird schlecht und der Supermarkt bietet vielleicht noch weniger nächste Woche. Also haust du raus. Und auch wenn du Verluste machst oder wenn das auf Kosten der Tiere geht.
Glaubst du, das ist so die Zukunft?
Ich bin ein bisschen skeptisch. Weil das muss man schon wollen. Ne? Das ist, du hast dann so eine Food-Koop, wo das hingeliefert wird, das ist selbst verwaltet, du musst auch selber sauber machen, es gibt immer wieder Probleme. Es ist eben in den Wintermonaten ziemlich dürr. Es gibt ja die Märkte, die Wochenmärkte, ich denke, die können das, wenn die halt bio sind, sehr gut abdecken. Die Realität ist ja, also es gibt diese Supermärkte. Das heißt, in meinen Augen wird es keine Lösung ohne die Supermärkte geben. Und die Supermärkte sind halt, wir reden tatsächlich sehr oft mit denen, zum Teil punktuell sehr progressiv und die Gretchenfrage ist dann immer, wie kriegst du es in die Breite? So, ne? Ja. Und das ist, also sagen wir mal andersrum, die Lösung ist, wenn die Politik die richtigen Anreize setzt und die richtigen Leitplanken mit Ordnungsrecht setzt, der Handel motiviert ist und wir sehr viel Zeit haben. So, das ist so das, wo wir hinkommen müssen. Aber es gibt halt auch so viele Probleme und die VerbraucherInnen sind natürlich auch überfordert. Ne? Du hast irgendwie Plastik, du hast irgendwie ja, die ganze Tiergeschichte, Klima, dann willst du auch noch irgendwie nicht den letzten Scheiß für deine Kinder kaufen, musst irgendwie immer studieren, wie viel Zucker ist da drin, wie viel Ersatzprodukte die Zucker ersetzen, ne, so. Es ist total viel verlangt und ich glaube, man muss es so einfach wie möglich machen. Mhm. Und dann kommt so nach und nach ein Wandel.
Ich fand es schön, was sehr schön zu dieser Ebene passt, die du am Anfang beschrieben hast mit, wir fangen beim Verbraucher an, dann gehen wir über die Industrie, dann gehen wir in die Politik. Und der Einstieg, glaube ich, gerade für den Verbraucher muss so einfach wie möglich gestaltet sein, dass man Leute zum Umdenken bekommt, weil es sowas Alltägliches ist, dass man irgendwo einen Zugang dazu braucht. Ich möchte über ein Thema noch sprechen. Und zwar sind das die Videos, die in den letzten Tagen so online gingen. Wir haben jetzt sehr viel über Milchindustrie gesprochen und über die Bärenmarke Papers. Ich habe euch das, by the way, oben im Chat verlinkt, wenn ihr das Ganze gerade hinterher hört, schaut mal in der Beschreibung, da findet ihr das unter bärenmarke-papers.de findet ihr die ganze Aktion, über die wir gerade reden, von Greenpeace selbst. Und wir haben in den letzten Wochen einige sehr harte Videos konsumiert, von Robert Mark-Lehmann und von Ayosha, einmal zu einer Hühnerfarm, einmal zu einem Schweinebetrieb und auch immer mal wieder zu Pelz. Pelz möchte ich heute gar nicht so drauf eingehen, aber gerade was Schweinezuchtbetriebe und Hühner betrifft, darüber würde ich gerne noch kurz mit dir reden. Habt ihr da irgendwas geplant in der Zukunft? Kannst du uns da irgendwas spoilern? Oder habt ihr in jüngster Vergangenheit irgendwas dazu gemacht? Oder vielleicht sogar Kooperationen mit YouTubern?
Also wir haben sehr viel zu der Schweineindustrie, vor allem zu der Maske gearbeitet. Und das läuft auch immer noch so ein bisschen weiter. Ist jetzt ein bisschen in den Hintergrund gerückt durch diese Milchkampagne. Aber was Greenpeace halt auszeichnet, was auch manchmal für uns ein bisschen anstrengend ist, wir müssen halt immer da bleiben, so als eine Art Watchdog. Also du setzt irgendwas durch, eine Firma committet und solange das nicht Gesetz ist, als Gesetz verankert ist, musst du immer wieder hingehen und gucken. Und auch bei der Schweinemast auf jeden Fall. Bei der Schweinemast ist total interessant, das haben wir mit angestoßen. Das Bundesverfassungsgericht prüft aktuell im Rahmen einer Normkontrollklage, ob die Schweinemast, wie wir sie haben in Deutschland, wie das ja auch gezeigt wurde in den Videos, ob das verfassungskonform ist. So, und da wird es wahrscheinlich nächstes Jahr eine Entscheidung geben. Und dann kann es halt echt passieren, dass das Verfassungsgericht sagt, so Leute, das geht nicht, ihr müsst die Nutztierhaltungsverordnung ändern. Und letzten Endes, ihr müsst die Stelle halt ratzfatz umbauen und weniger Tiere halten.
Ich glaube, an der Stelle ist wichtig zu erwähnen, dass dieses Video von Robert McLehmann kein illegaler Zugang oder so war, sondern eine Mitarbeiterin aus diesem Betrieb eine offizielle Erlaubnis von ihrem Chef oder ihrer Chefin bekommen hat, von der Leitung, Robert McLehmann dort rund zu führen und diesen Betrieb vorzustellen, weil es sich um einen Vorzeigebetrieb gehandelt hat. Das ist ein super, super hartes Video. Und man denkt, das ist irgendwie nachts gedreht und die sind da eingebrochen, aber es ist tatsächlich von einer offiziellen Mitarbeiterin, der das selbst total nahe ging und die auch vegan ist und Tierrechterin ist, die dort aber arbeitet, um auch in irgendeiner Weise einen Blick zu behalten auf das Ganze, was dort abläuft. Aber das ist regelkonform, genau, in Deutschland.
Also ganz kurz, das ist das von Lehmann, das ist ein Warn-Perkel-Zuchtbetrieb, also keine Schweinemast. Ist noch, quasi nochmal ein bisschen anders, aber ja, das ist alles legal, also auch das, was ich alles zu der Milch gesagt habe, ist alles legal, es ist alles gedeckt, es ist gängige Praxis. Wir haben auch schon Veterinärinnen angezeigt, wegen quasi Unterlassung. Dann haben die Gerichte gesagt, nee, ist alles okay, ist legal. Und wir stürzen uns immer nur auf die legalen Sachen. Also uns interessieren sozusagen nicht die schwarzen Schafe, sondern das, was legal ist. Das wollen wir ändern, das System wollen wir umkrempeln. So, und das, was Marc Lehmann da gezeigt hat, das ist erschütternd. Also ich kenne das ja, ich arbeite seit Jahren dazu und es ist jedes Mal aufs Neue erschütternd.
Warst du selbst schon mal in so einem Betrieb?
In so einem, also nicht in einer Ferkelaufzucht, aber in einem Mastbetrieb. Mhm. Und das ist, muss man auch sagen, das, was ich bei Lehmann gesehen habe, das ist ja noch nicht mal das Schlimmste. Also ich habe da noch, ja, bis, weiß nicht, dass die sich selbst kannibalisieren, dass die sich gegenseitig totbeißen, das ist, dass sie eigentlich nicht mehr laufen können. Und die müssen halt irgendwie 6-7 Monate durchhalten bis zum Schlachter und dann werden die geschlachtet. Und das ist ja auch das Krasse, dass wir Menschen das dann essen. Also du isst ein geschundenes, gequältes, krankes Tier und das ist ja auch, das ist auch total eklig, ehrlich gesagt, ganz oft. Also wenn du dir vorstellst, was da das Schwein durchmacht, was da alles drin ist sozusagen. Und das funktioniert, glaube ich, auch nur, weil die Leute halt im Supermarkt so ein schön verpacktes Schweinefilet haben, wo irgend so ein Bauernhof drauf gedruckt ist und alles ganz idyllisch ist. Das ist ja kein Tier mehr in dem Moment, sondern einfach nur noch ein Produkt. Und anders würde das, glaube ich, gar nicht funktionieren. Und so ist das halt auch bei der Milch. Ne? Man denkt an die Kuh auf der Weide und dass sie jedes Jahr ein Kalb kriegen muss für die hohe Milchleistung, dass die Kälber da wegkommen, dass diese Bullenkälber, die aber auf Milch gezüchtet wurden, aber ja keine Milch geben können, dass die quasi wie Abfall behandelt werden. All das weiß man nicht. Und das ist halt Marketing, wo wir vorhin waren.
Glaubst du, dass Bilder, so Abschreckbilder, ähnlich wie bei Zigaretten, dass das helfen würde? Wenn man diese Illusion aus der Werbung und aus den Verpackungen nehmen würde?
Also es gibt diese Diskussion tatsächlich. Ja. Ich glaube, es nutzt sich total schnell ab. Also siehe Zigaretten. Also,
man gewöhnt sich dran, ne?
Wer hat deswegen aufgehört mit dem Rauchen? Ja. So. Ich glaube nicht, dass das was bringt. Ich glaube, wir brauchen einfach gesetzliche Vorgaben mit ganz klaren Haltungsstandards und die müssen auch geprüft werden, weil das hat ja auch Marc Lehmann total toll gezeigt. Im Schnitt alle 20 Jahre wird so ein Tierbetrieb kontrolliert. Alle 20 Jahre. Und wenn du dann kontrolliert wirst und wenn dann was beanstandet wird, schon ein sehr großes Wenn, ja, dann zahlst du irgendwie eine Ordnungswidrigkeit paar hundert Euro. Also du hast null Anreiz, irgendwie was zu ändern. Und das muss sich halt umkehren. So, und das ist, und da gibt es dann auch, um nochmal zu Cem Özdemir zurückgekommen, es gibt halt Möglichkeiten bei der Politik. Die können zum Beispiel sagen, pflanzliche Produkte werden mit 0% besteuert und so eine Kuhmilch mit 19%. Ja. Aktuell ist es genau andersrum. Und es gibt so eine Tierwohlabgabe. Also die ganzen Konzepte sind auf dem Tisch. Da gab es verschiedene Kommissionen und es fehlt an der Umsetzung. Das seit Jahren. Und das ist das, was so ein bisschen frustrierend ist.
Was kann man als Endverbraucher jetzt sich tun? Was sind Handlungsanweisungen, die ihr auch vielleicht rausgibt?
Also ganz, ganz konkret, man kann auf diese Seite gehen, Bärenmarke Papers, man kann dem CEO, Detlef Latke heißt der, von Bärenmarke schreiben, hey, was sie von dir fordern ist eine bessere Milchhaltung, mal mindestens Weide und vor allem auch Transparenz, weil das muss man auch dazu sagen, es gibt ja die Haltungsform bei der Milch, hier steht nirgendwo drauf, Haltungsform 1, was der Mindeststandard ist. Schreib das doch drauf, sei doch ehrlich. Sag doch, dass es irgendwie nur der
gesetzliche... Sie schreiben es nicht drauf, weil sie es nicht müssen und Haltungsform 1 klingt nicht so geil.
Genau.
Deswegen steht es nicht drauf.
Sie müssen es nicht draufschreiben. Es gibt schon ganz viele Milchmarken, die machen das, aber Bärenmarke sagt, oh, lieber nicht. Dann,
dafür stehen so tolle Sachen drauf wie vollmundiger, cremiger Genuss.
Richtig.
Nichts geht über Bärenmarke. Probiere unsere pflanzliche Alternative.
Nein.
Die habe ich auch schon probiert.
Aber das ist super, oder nicht?
Ja, aber weißt du, die kostet 2,50.
Nee.
Come on.
Das ist auch teuer.
Ja, eben. Also weißt du, die das wollen die ja kaum verkaufen quasi. Also dann macht doch einen guten Preis. Weil letzten Endes, wir reden hier über irgendwie...
Ohne Mu ist auch gut, ne?
Ja.
Aber Gott, als würde man es einem Kindergarten verkaufen, oder? Es ist ja wirklich, also Fragen und Anregungen, der Bär hat ein Handy in der Hand, da kannst du selbst hinschreiben.
Du darfst ja nicht Hafermilch sagen, ne? Du darfst Scheuermilch sagen,
ja, ja,
du darfst alles sagen, aber Hafermilch, das hat die Milchindustrie abgesägt, ist, weil...
Nee, die nehmen da sogar Geld für, 14 Cent pro Minute aus dem Festnetz und 42, du kannst da anrufen und Anregungen abgeben, aber du zahlst dafür, das ist aber auch...
Müsste man eigentlich bekommen, wenn man da anruft, ne?
Ja. Ich meine, vor allem gibt es ja mittlerweile so viel günstige, also gibt ja kostenlose Facebook-Gruppen und sowas mittlerweile.
Genau, also geht irgendwie auf die Webseite Bärenmarke Papers, bestellt euch gerne diese Sachen hier, das sind so Aktionspakete, da gibt es dann auch, ich mache jetzt kurz einen Werbeblock, ja?
Ja, bitte.
Gibt hier irgendwie so Q-Tattoos, die ihr auch noch dazu bekommt.
Darf ich mir die jetzt endlich anschauen?
Ja,
vorhin saß Lasse mit den Tattoos und ich durfte sie mir nicht anschauen.
So, und dann gibt es halt auch irgendwie so Sticker, Mut zur Veränderung. Und letzten Endes,
das ist hübsch.
Wenn ihr auf der Webseite seid, steht da halt, was ihr machen könnt. Und vor allem, ihr könnt halt direkt den CEO anschreiben. Und das Interessante ist, dass Bärenmarke sich gerade so ein bisschen totstellt. Auch mit Journalistinnen reden die
ganz kurz, die Bärenmarke Papers, seit wann ist die Aktion draußen?
Oh Gott, jetzt
fragst du mich was. Seit einem Monat, oder?
Ja, ungefähr seit einem Monat.
Haben aber darauf gar nicht reagiert.
Die schicken manchmal an VerbraucherInnen E-Mails. Ich habe mir das auch mal schicken lassen unter einem Pseudonym. Und wo sie halt erklären, wie toll das alles ist und was für ein Quatsch wir erzählen, dass alles legal sei. Und dann sagen sie so Sachen wie, wir machen ja schon Haltungsform 3, was auch wirklich immer noch sehr räudig ist.
Aber machen sie das? Hast du nicht gerade gesagt, sie machen Haltungsform 1?
Genau, sie machen es halt nicht. Ach, sie machen es bei Bärenmarke nicht, sie machen es bei einigen Handelsmarken. Also es gibt, war das jetzt Rewe oder Lidl, die lassen sich von Bärenmarke Milch liefern und die sagen, wir wollen höhere Standards. Das heißt...
Und da schicken sie dann andere Milch hin?
Es gibt ein paar Betriebe, die haben einen sogenannten Laufhof. Laufhof heißt, du hast einen Stall, der kann auch ziemlich düster sein und draußen gibt es dann pro Kuh 3 Quadratmeter Betonfläche. Das heißt, die Kuh kommt da abends so raus, irgendwie 2-3 Mal am Tag, läuft da ein bisschen rum und dann ist es Haltungsform 3.
Okay, stopp. Die haben die identische Verpackung und die an Rewe geliefert wird, die das fordern, da ist dann eine andere Verpackung mit Haltungsform 3 oder ist es eine andere Marke?
Es ist eine andere Marke. Also es ist dieselbe Milch aus demselben Werk, aber das eine ist dann hier die Mogelmarke in Haltungsform 1 und das andere ist diese Marke von Rewe oder Aldi, die halt,
okay,
die halt heißen Milbona, Melsani, ja, okay, und da ist dann Haltungsform 3 drauf, aber es ist, sie trennen das.
Sie halt. Könnten es tun, sie hätten auch genau. Das Geld dafür. Es ist ja nicht so, dass es irgendwie aus der Not heraus geboren wird, sondern es ist ein, wir wollen das aktiv nicht.
Genau, das kostet uns ein paar Cent und das Absurde ist, letzter Punkt dazu, die Betriebe da in der Gegend haben oft ganz viel Grünland. Also die haben die Weiden, aber es ist für die effizienter, die Weide zu düngen, 5-mal im Jahr zu schneiden und das zu verfüttern im Stall, anstatt einfach die Kühe rauszulassen. Das heißt, die Gegebenheiten sind da. Bärenmarke sagt einfach nein, so verdienen wir noch ein paar Euro mehr. Die Kuh ist mir egal, der Landwirt und die Landwirtin ist mir egal, ich mache das weiter so.
Schon sehr perfide. Worauf ich gerade noch, was mir gerade noch eingefallen ist, als du gemeint hast, die Kühe haben so 1 Quadratmeter dann doch mal zum Rausgehen in der Haltungsform 3. Das haben wir bei einem anderen Video von Ayosha auch gesehen, als es um Hühner ging. Da ging es zum einen um Bodenhaltung, ganz, ganz furchtbare Bedingungen, wo es eben nicht diesen Zugang zu raus gibt. Und nebenan war quasi im selben Betrieb, war nebenan die Haltungsform Freilandhaltung.
Mhm.
sah exakt aus wie in Bodenhaltung. Nur, dass es irgendwo ein Loch gab, wo sie rausgehen konnten. Aber da war kein Huhn. Also es war ein sehr, sehr bedrückendes Video, auch von einer großartigen Frau oder Mann, war befremdet, weiß ich nicht, welches Geschlecht der oder die auch regelmäßig da Hühner rausholt, in diesem Betrieb arbeitet und Robert Marc Lehmann da auch eingeschleust hat. Es war Robert Marc Lehmann, nicht Ayosha, Entschuldigung. Und diese Haltungsform gezeigt hat. Und ich selbst esse keine Eier aus dem Supermarkt. Das heißt, ich habe mir jetzt nicht unbedingt was vorstellen können zwischen Freilandhaltung und Bodenhaltung. Es war für mich aber extrem zu sehen, dass sie so identisch sind. Und auch wenn Hühner, das waren 8000 in einer Haltungsform, auch wenn sie die Möglichkeit haben, rauszugehen, sie es in der Regel nicht tun, weil sie entweder A, nicht hinkommen, weil sie so viele sind, dass sie gar nicht den Zugang dazu finden. Oder weil sie es Lebewesen sind, so verängstigt sind, dass sie nie ihre Stange verlassen. Also wir hatten ganz viele Bilder von Krallen und von Füßen von Hühnern, die so deformiert waren, weil sie nur auf der Stange sitzen, weil sie sich nicht trauen, in der Masse überhaupt den Boden zu berühren. Mir war das nicht so bewusst, um ehrlich zu sein. Ich habe mich aber auch nie aktiv damit auseinandergesetzt, weil ich keine Eier esse. Deswegen war es so ein bisschen... Er war schon sehr bedrückend, auch solche Bilder nochmal zu sehen. Wobei man sehr viel mehr sympathisiert mit Kühen oder Schweinen, ja, als mit eigentlich? Hühnern, weil man sie sehr viel mehr vermenschlichen kann. Hühner sind keine Tiere, die man gut vermenschlicht bekommt, obwohl da genauso Kannibalismus oder auch Brutalitäten untereinander herrschen, ähnlich wie bei der Doku über die Schweine oder die Ferkel. Aber man bekommt es nicht so hart vermenschlicht. Das heißt, mit den Hühnern fühlt man dann doch ein Stück weit weniger mit als mit den armen Säulen.
Ja, die gucken eigentlich so an wie Schweine oder
Exakt,
Kühe, ne?
Das ja. Ist echt, ja. Ja, auch durch Hunde, ne? Durch domestizierte Hunde. Schau dir diesen Hund an, wie süß der ist, ja. Und bei Schweinen kann man das ein bisschen nachempfinden, bei Kühen mittlerweile auch, weil wir mittlerweile auch immer mal wieder so in der breiten Masse auf Instagram und TikTok AktivistInnen haben, die Kühe zeigen, wie sie zum ersten Mal Gras unter den Füßen haben, was weiß ich. Da kriegt man das eher noch ein bisschen mit, wie die sich dann springen und freuen. Das kann man noch mit Pferden oder eben Hunden assoziieren. Aber Hühner, ähnlich wie Fische noch mal viel schlimmer, aber die kriegen wir nicht so vermenschlicht.
Ja, die haben dann fast schon sowas von einem Gegenstand, ne? Dass ja. Die werden ja auch so behandelt. Also wenn so ein Hühnerstall also quasi leer gemacht wird, so ein Masthuhn lebt ja nur 32 Tage und da sind dann in so einem Stall mal gerne 20.000 Hühner. Ja. Das passiert meistens nachts. Dann kommen die da rein und schnappen sich irgendwie 4, 5 Hühner und knallen die so in die Käfige. Und da merkst du richtig, dass es da nur noch ein Gegenstand ist. Und ja. Das ist richtig bitter. Es gibt, glaube ich, kaum einen Bereich, also man kann sich verschiedene Tierarten angucken. Ich wüsste jetzt nicht, welches Tier gut behandelt werden würde. Und man muss ja auch sagen, eine Haltungsform 3 oder auch 4, das ist auch ein Business. Auch die wollen oder müssen Geld verdienen. Es ist tatsächlich, es geht immer darum, um besser. Ob das dann gut ist, hängt dann wirklich auch oft vom Einzelfall ab. Und klar, weißt du, so ein Bio-Standard, da haben sie dann doppelt so viel Platz und kriegen besseres Futter, haben mehr Beschäftigung, können raus. Auch da kannst du Sachen kritisieren. Es ist aber natürlich trotzdem um ein Vielfaches besser als Haltungsform 1 oder 2.
Ja.
So, aber es ist, wie du sagst, auch so eine Haltungsform 3 kann nicht immer oder ist nicht immer gut unbedingt, ja.
Okay, das waren die Hühner. Gibt es noch irgendwas, was dir auf der Seele brennt? Gibt es noch irgendwas in den auch zur Bärenmarke? Möchtest du ein Wort einmal direkt zur Bärenmarke selbst richten?
Ach, liebe Bärenmarke, ich kann total gut verstehen, dass ihr nicht mit den Journalistinnen reden wollt. Ich weiß, dass sie bei euch anfragen, die schreiben ja auch darüber, weil ihr habt keine guten Argumente. Ihr könnt ja nicht gut erklären oder begründen, warum die Kühe angebunden sind oder warum die Kühe nicht auf die Weide dürfen. So, das verstehe ich. Trotzdem denke ich, ihr macht genug Geld mit Bärenmarke, ihr schafft es und dafür habt ihr meine Anerkennung, einen, ich sag mal, angemessenen Preis für die Milch zu nehmen, was sie kosten müsste. Dann setzt es doch um, das Geld, gibt es den Landwirten und Landwirtinnen und lasst es den Kühen zugutekommen. So, die Kühe haben es verdient, länger zu leben. Die müssen nicht nach 2,5 Laktation, also 2,5 Jahre Milch geben, müssen die nicht unbedingt getötet werden, sondern gönnt ihnen ein bisschen was, weil ihr verdient damit euer Geld.
Selbe Ansprache an VerbraucherInnen, an Menschen da draußen, die zuhören?
An euch würde ich appellieren und sagen, ja, testet, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, pflanzliche Alternativen, weil die sind wirklich sehr lecker irgendwie. Die sind sehr unterschiedlich. Ich habe irgendwie damals, ich glaube, 15 verschiedene Hafermilchsorten mir geholt und bin dann bei ein, zwei hängen geblieben. Macht das und vor allem, ich glaube, wo ihr was sagen könnt, ist im Bekanntenkreis oder zu Hause, wenn ihr nach Hause fahrt. Sagt den Leuten, okay, wenn du unbedingt Milch trinken willst, Oma oder Opa, dann kauft doch wenigstens Bio- und Weidemilch. So, das kostet in der Regel weniger oder genauso viel manchmal, je nachdem, welche Marke du nimmst. Und das kommt halt allen zugute in der Wertschöpfungskette. Ich habe auch die Hoffnung, dass es gerade was Käse angeht, gute Alternativen gibt. Da war ich bei einem Startup in Berlin und habe vier verschiedene Käsesorten probiert, die aber halt 100% pflanzlich sind, die nachgebaut wurden. Dass sowas auch kommt, da appelliere ich an die Politik, dass sie da den Weg frei macht und solche Käsearten freigibt. Weil das hat, glaube ich, viel Potenzial.
Ich glaube auch, wir hatten schon einen Käse-Tasting-Stream vor einem Jahr circa.
Mit Formo?
Wir hatten ganz viele verschiedene. Ich habe ganz viele verschiedene gekauft. Eine Marke fehlt mir noch. Die hat gerade eine vegane, ist eine Einzelunternehmerin, die gerade eine vegane Käserei aufgemacht hat mit Laden in einer alten Metzgerei. Ziemlich witzig gewesen. Ich weiß nicht mehr genau wo leider. Ich werde euch das alles teilen, Leute, und verlinken. Wir haben damals, ich glaube, 5 oder 6 Shops durchgeshoppt und ich habe so viel Geld für Käse ausgegeben.
Ja, das ist
so viel Käse, oh mein Gott. Und dann hatten wir riesige Käseplatten, weil ich liebe Käse. Riesige Käseplatten haben die getestet mit sowohl Menschen, die vegan leben, als auch Menschen, die nicht vegan leben. War super spannend. Müsste ich mal wieder wiederholen. Und es gibt ein veganes Käsefondue, das übel geil ist. Und auch diese Marke ist mir gerade entfällt. Ich werde gleich mit euch suchen, Leute. Richtig geil, tatsächlich. Also wir haben mittlerweile richtig geile Alternativen. Reduzieren immer so der erste Weg. Aber es gibt Alternativen da draußen. Testet sie, probiert sie. Und wir haben es auch mittlerweile, nicht diese ganz fancy, gibt mittlerweile richtig viel fancy Shit, aber die gängigen Alternativen haben wir alle schon im Supermarkt. Probiert sie einfach mal aus.
Ja.
Super.
Also ich glaube, es gibt wenig Ausreden, sich irgendwie so zu ernähren, dass es möglichst wenig irgendwie tierische Produkte sind. Ich bin ja auch noch nicht so ganz am Ende angekommen, muss ich sagen. Das ist halt ein Prozess. So, aber ich glaube, wenn sich ein paar Leute auf den Weg machen, dann ist total viel gewonnen. Und eine, ich sag mal, gute oder optimistisch stimmende Nachricht, der Fleischkonsum geht ja auch runter. So in den letzten, ich glaube, so 6, 7 Jahren kann man sagen, ging das um fast 10 Kilo runter. Ist immer noch 1 Kilo die Woche pro Person.
Das ist krass. Diese Massen sind schon beeindruckend.
Genau, aber es ist so, die Entwicklung geht in die richtige Richtung. Und dann habe ich halt die Hoffnung, dass so technologische Produkte, also ne, so Fake Meat und sowas und diese Milch, die dann halt nachgebaut wurde, dass das wirklich dazu führt, dass auch nochmal ganz andere Leute, die da sonst nicht irgendwie drauf gekommen wären, sagen, okay, das probiere ich mal. Und irgendwann, und das muss halt dann auch günstig werden. Das ist, glaube ich, die Krux. Ne? Es muss dann, darf eigentlich hier die Hafermilch von Bärmarke 2,50 kosten? Das geht nicht.
Ich glaube, das ist ein schöner, positiver Abschluss. Lass, es war mir ein absolutes Fest. Vielen Dank, dass du da warst. Danke. Vergiss dir deine Milch nicht, weil ich krieg die nirgendwo weg hier. Die musst du leider wieder mitnehmen.
Ja, ich trinke die ja auch nicht.
Es war ein schönes Anschauungsmaterial, aber ich krieg sie leider wirklich nicht. Kannst du da zurück in den Supermarkt stellen. Genau. Organisiert euch lustige Hängerchen und schaut auf Bärenmarke vorbei. Bärenmarke Papers. Da findet ihr nochmal den Trailer, den ich zu Anfang eingespielt habe. Großartige Produktion. Respekt vor Greenpeace und vor eurem kompletten Team. Macht immer wieder Spaß mit euch.
Dankeschön.
Und beim nächsten Mal sehen wir uns hoffentlich in einer anderen Konstellation dann nochmal.
Vielen, vielen Dank und schönen Tag noch.